Let's Talk About Women and Health, dem Podcast für alle Frauen, die mehr über ihren Körper, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden wissen wollen. Women and Health ist das größte Zentrum für Frauenmedizin in Österreich. Hier arbeiten Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen, um Frauen in jeder Lebensphase zu begleiten. Mit einem ganzheitlichen Fokus auf Gesundheit, Wohlbefinden, Balance und Flow. Ihr Gastgeber, Dr. Johannes Seidel, Gynäkologe, Hormonspezialist und Mitgründer von Women and Health, spricht hier mit Fachkolleginnen und Fachkollegen über Themen, die Frauen wirklich betreffen. Willkommen zum Let's Talk About Women and Health Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute einen Endometriose-Spezialisten bei uns haben, Dr. Jens Kumpost. Er ist Gynäkologe und wir sprechen über eine Krankheit, die eine Odyssee mit sich ziehen kann für Betroffene, ein langer Weg zur Diagnose. Jetzt mal gleich zum Einstieg. Wie kann man sich Endometriose bildlich vorstellen? Wie schaut das aus?
Also wenn man jetzt so ein Bild verwendet, dann vergleiche ich das gerne mit einem fremden Passagier, der an Bord ist und unbemerkt mitfährt und oftmals keinen Namen hat. Und wenn er dann bemerkt wird, dann ist er eigentlich schon so zum Mitbewohner geworden. Das heißt, die Frauen gewöhnen sich langsam dran, aber es ist nicht zu unterschätzen, welche Beschwerden entstehen eigentlich bei einer Endometriose.
An was gewöhnt man sich denn?
Man gewöhnt sich dran, dass eine Regel schmerzhaft ist zum Beispiel. Ne? Okay. Also natürlich ist eine Regel bis zum gewissen Grad unangenehm, was man normal bezeichnen kann. Kann auch mal ein bisschen schmerzhaft sein, aber es sollte nicht richtig starke Schmerzen sein.
Mhm. Und wenn man sich jetzt die Endometriose vorstellt, was läuft da falsch?
Also man kann sich das so vorstellen, dass das Gewebe, was eigentlich in der Gebärmutter drin ist, die Schleimhaut, die jeden Zyklus sich aufbaut und dann wieder abblutet, sich an anderen Körperstellen befindet. Also vor allem im Bauchraum, Beckenraum, kann dann auch Eierstöcke oder den Darm oder die Scheide oder die Blase befallen. Und das führt dann zu zyklisch auftretenden Beschwerden einfach immer wieder.
Und warum dauert es so lange, bis eine Patientin eine Diagnose bekommt?
Manchmal kann ich es Ihnen auch nicht so genau sagen, gell? Ich denke mir manchmal, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Vor allem in letzter Zeit habe ich das Gefühl, passiert viel, wie das, was wir jetzt auch machen, an Aufklärung. Aber es ist so, dass es oft verharmlost wird. Also es wird nicht ernst genommen, das Hauptproblem. Es wird dann oft nicht diagnostiziert, es wird nicht gesehen. Es ist auch oft schwer zu sehen, von ärztlicher Seite jetzt auch. Aber da wird oft viel versäumt und die Patienten kriegen dann irgendwann das Gefühl, sie sind selbst irgendwie ein bisschen irre und es kann ihnen eh keiner helfen und reden dann auch nicht drüber. Mhm. Und so kommt das, glaube ich, zustande.
Und wie schaut dann die typische Diagnose, der Diagnoseweg aus, wenn man dann beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin ist?
Genau, also am besten sind Sie bei jemandem, der sich mit Endometriose ein bisschen eingehender beschäftigt hat. Dann das Wichtigste ist ein ausführliches Gespräch, also dass man genau guckt, welche Beschwerden sind wirklich da und wann treten die auf. Und dann folgt eine gynäkologische Untersuchung. In etwa so, wie man das kennt, vielleicht ein bisschen intensiver. Und das wichtigste Element ist eigentlich der Ultraschall. Mhm. Und dabei ist es aber auch wichtig, da geschult zu sein, weil manche Sachen sind wirklich wahnsinnig schwer zu erkennen. Das kann man dann auch nicht jemandem vorwerfen, irgendwelche Herde nicht gesehen zu haben. Ja. Aber deswegen sollte man da vielleicht schon mal zum Spezialisten gehen.
Und was macht der Spezialist dann anders?
Boah, ist im Einzelnen schwer zu erklären, weil das hängt einfach mit der Ultraschalltechnik zusammen und es ist wahnsinnig schwierig zu lernen, einfach manche Sachen zu entdecken. Es dauert einfach lang und man muss es oft gesehen haben. Es ist ja manches nicht so häufig.
Gibt es für die Endometriose eigentlich nur den Ultraschall als Erkennungs- oder was kann man denn noch, wie kann man sie denn noch erkennen?
Also wie gesagt, abgesehen von der Anamnese, man kann schon auch sowas beim MRT erkennen, also Kernspinn, ist eigentlich ein bisschen aus der Mode gekommen. Das heißt, wir brauchen es eigentlich nur noch in seltenen Fällen. Früher haben wir es öfter gemacht, heute sind es wirklich spezialisierte Fälle, wo wir im Ultraschall nicht ganz sicher sind, ob wir alles gesehen haben. Und natürlich die letzte Option und sicherste Möglichkeit, das festzustellen, ist die Bauchspiegelung. Mhm. ne? Das oder auch als Laparoskopie bekannt.
Ja, wie wird die durchgeführt? Wo
also
ist
eine
richtig, man dann?
Ja, also es ist eine richtige Operation. Mhm. Und auch da ist es wichtig, zu Spezialisten zu gehen. Man kennt das im Volksmund so als Schlüssellochchirurgie. Mhm. Ja, es liegt daran, dass man einfach über ganz kleine Schnitte in den Bauchraum eingeht, mit einer Kamera über den Bauchnabel in den Bauch geht und dann mit ganz filigranen Instrumenten das operiert. Mhm. Ist aber eine bisschen größere Operation. Also es ist eine richtige OP. Ja.
Also muss man ins Spital dafür.
Genau, man muss ins Spital und auch 2-3 Tage Aufenthalt sind normal. Die Erholung ist aber dann sehr schnell und im Zweifelsfall oder im besten Fall ist man wirklich die Beschwerden danach los oder sind viel besser geworden.
Jetzt gibt es auch die Möglichkeit von Hormontherapien oder hormonellen Therapien. Wie schaut es da aus? Wann macht man die, wann macht man die nicht?
Ja, also das ist im Grunde unser erster Ansatz. Also vielleicht nicht der allererste Ansatz, weil es gibt auch noch Alternativoptionen. Das können wir vielleicht später noch ein bisschen eingehender besprechen. Aber das nicht operativ effektivste sind schon die Hormone. Also man kann zum Beispiel eine normale Pille nehmen, die ja normalerweise so genommen wird, dass man einmal im Monat die Regel hat, die würde man dann durchnehmen. Wir nennen das Langzyklus. Eine Möglichkeit, dass die Regel gar nicht mehr auftritt. Andere Möglichkeit ist eine sogenannte Minipille, die man auch durchnimmt. Und die dritte Möglichkeit sind Hormonspiralen.
Und wann wird was angewendet? Gibt es da Unterschiede bei den Patientinnen oder ist das
ja, voll,
nach dem, also nach dem Gespräch?
Also ich muss gucken, was sind die Beschwerden? Wie stark ist die Lebensqualität eingeschränkt? Und was sind noch Zusatzfaktoren? Also viele wollen gar keine Pille einnehmen. Gerade aktuell völlig out. Ja. Ist manchmal ein bisschen schade, weil das wird dem auch nicht ganz gerecht. Manchen hilft es einfach gut und man sollte es nicht von vornherein verteufeln, aber man sollte schon auch akzeptieren, wenn jemand sagt, will ich nicht, dass man dann so ein bisschen nach Alternativen sucht.
Und wie wirken dann diese, sagen wir mal, Hormontherapie-Pille auf das Endometriose-Gewebe? Wo setzt das an?
Stellt es sozusagen ein bisschen ruhig, könnte man sagen.
Ja. Also werden dann die Schmerzen weniger?
Ja, genau. Also diese zyklisch auftretenden Schmerzen, damit meine ich vor allem alles, was immer während der Regel wehtut. Ja, das muss nicht nur im Unterbauch sein. Es gibt bei manchen Frauen auch mal andere Lokalisationen, aber das ist das Typischste. Das kann man dann oft damit weitgehend ausschalten.
Gibt es abseits von den Schmerzen jetzt auch noch andere Nebenwirkungen, sagen wir mal, oder Symptome, ist wichtiger, von der Endometriose?
Ja, also okay, es sind auch Schmerzen, aber Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder beim Stuhlgang sind natürlich, haben teilweise weitreichende Folgen. Es kann zu Problemen beim Wasserlassen führen. Wenn man einen extremen Fall hat, können auch die Nieren geschädigt werden, ne, durch Nierenstauungen zum Beispiel. Und es kann oder es kommt sogar sehr oft zu unerfülltem Kinderwunsch.
Weil da die Wucherungen so groß sind, dass dann kein Platz mehr da ist, um das so leinhaft zu sagen, wie beispielsweise, wenn man Schmerzen jetzt hat beim Stuhlgang etc., drückt das dann auf den Darm oder auf Nerven?
Naja, beim Darm kann man vielleicht sich das schon noch so vorstellen, weil dann der wirklich auch verengt wird. Aber es ist so, und das ist auch bei einer ganz oberflächlichen Endometriose schon so, dass das Endometriosegewebe voll mit Nervenfasern ist, die Schmerzimpulse senden. Das heißt, es werden in den Endometrioseherden vermehrt Schmerzfasern gebildet. Mhm. Das heißt, das ist einfach wahnsinnig empfindlich. Da kommt man dagegen und das tut weh. Das merke ich auch bei der Untersuchung. Wenn ich an irgendeinen bestimmten Punkt komme und ich sehe, die Patientin zuckt zusammen oder sagt, aua, dann ist es nicht so schwierig zu wissen, wo jetzt da zum Beispiel ein Herd ist.
Das heißt, dass normalerweise dann das vegetative Nervensystem, dort ist ein Endometrioseherd, wenn man da drauf kommt, tut es weh.
Könnte man, ja.
Und dadurch merkt man dann, dass es, okay. Gibt es jemanden, für wen Hormonbehandlungen gar nicht geeignet sind?
Ja, also es gibt zum Beispiel diese normale Kombinationspille ist für alle, die ein erhöhtes Thromboserisiko haben, nicht geeignet. Ne? Das kennen ja viele Frauen vielleicht auch vom Verhütungsgespräch oder so. Also Rauchen, Thrombosen in der Vergangenheit oder andere Risikofaktoren, starkes Übergewicht oder so, bei sowas ist man sehr zurückhaltend, weil das Thromboserisiko erhöht ist. Man kann dann andere Arten von Pillen nehmen, Die haben aber wieder andere mögliche Nebenwirkungen.
Mhm.
Beispiel: Hormonspirale wirkt hormonell fast nicht auf den Körper, greift überhaupt nicht so stark ein in den ganzen Hormonhaushalt, wie das zum Beispiel die Pille tut. Aber wenn jetzt jemand beispielsweise eine starke Akne hat, würde ich es eher nicht verschreiben, weil sowas verstärkt werden kann.
Können nicht auch Schmerzen verstärkt werden durch die Hormonspirale?
Die Frage können, muss man immer mit Ja beantworten. Das kann man als Arzt, das kannst du fast gar nicht anders machen. Aber ansonsten würde ich sagen, grob nein.
Mhm.
Na, also die Hormonspirale, die Kupferspirale schon.
Ja.
Ne? Also andere Spiralen also schon.
Andere Spiralen, gut.
Ja.
Ein anderes großes Thema, wie schaut es denn mit Kinderwunsch aus? Das wird wahrscheinlich dann zum ersten Mal die Endometriose bei vielen erst entdeckt werden, oder?
Stimmt, also man hat gesehen in Studien, also man geht ja von einer Häufigkeit von ungefähr 10% aus Endometriose bei Frauen im gebärfähigen Alter. Aber wenn man jetzt sich Frauen anguckt, die Probleme haben, schwanger zu werden, also einen unerfüllten Kinderwunsch haben, dann sind das ungefähr 50%, die Endometriose haben.
Mhm. Also daraus kann man ja sehen, dass sich das erst dann zeigt.
Genau, und daraus, das lässt natürlich den Schluss zu, dass die Endometriose da irgendwie mit Schuld dran ist.
Ja.
Das ist nie so eine lineare Kausalität. Also das ist nicht 1:1 auf jeden Fall der Grund, aber in vielen Fällen ist das ein wichtiger Faktor.
So, jetzt eine ganz basic Frage. Was macht man dann? Man geht zum Arzt, sagt, ich möchte, kann keine Kinder kriegen. Ja. Was ist da los? Ja, sie haben Endometriose. Was passiert dann?
Also es gibt im Grunde drei Möglichkeiten. Entweder ich glaube, da ist gar keine Endometriose, weiter probieren. Oder man sucht halt nach anderen Gründen. Oder ich denke, es ist entweder eine oberflächliche oder sogar eine schwere Endometriose. Bei den letzten beiden Fällen gibt's zwei Optionen. Entweder künstliche Befruchtung, also in Kinderwunschzentrum gehen. Oder, und die würde ich in den meisten Fällen natürlich als erste Option befürworten, zu sagen, okay, das operieren wir und hoffen, dass dadurch die Chance, schwanger zu werden, steigt.
Mhm. Wie ist dann die Operation? Wie kann man sich die vorstellen? Also wenn man schon bei einer Bauchspiegelung ins Krankenhaus für 2 Tage muss?
Das ist das. Also es wird eigentlich immer über Bauchspiegelung gemacht. Mhm. Die kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen großen Knoten im Darm hat, muss man ein Stück vom Darm mit rausnehmen. Das ist natürlich dann von der Operation etwas mehr, als wenn jetzt nur so eine oberflächliche Endometriose da ist. Ist auch der Aufenthalt im Krankenhaus dann ein bisschen verkürzt oder verlängert. Aber grundsätzlich lässt sich das über Laparoskopien machen. Ja.
Jetzt leiden betroffene Frauen auch an großen Schmerzen. Wie kann man da so ein Schmerzmanagement im Alltag machen? Was
sollte
man da raten?
Okay, also ein Tipp ist natürlich erstmal die Optimierung der symptomatischen Therapie, das heißt Schmerzmittel. Ja? Also muss man die richtigen nehmen, werden oft entzündungshemmende Schmerzmittel empfohlen. Beispiel, was die meisten kennen, Ibuprofen. So ein bisschen aufpassen mit dem Magen, aber gutes Medikament. Rechtzeitig nehmen. Bloß nicht so lange warten, bis sie es nicht mehr aushalten, sondern wenn sie denken, es geht vorher los, dann vorher schon nehmen.
Was passiert denn, wenn man sich denkt, man hält es noch aus und dann nimmt man es erst?
Man kommt oft zu spät. Man muss sich das vorstellen, als wie wenn da so eine Kaskade langsam aufgebaut wird. Und wenn sie dann schon am obersten Punkt sind und das ganze Geschehen schon in voller Fahrt ist, da stoppen sie nicht mehr.
Also ist das praktisch wie ein neuronales Netzwerk, das dann ausgelöst wird und das dann praktisch einige Stunden dann dauert, bis dann die
könnte man vielleicht so sagen, also es sind auch viele Stoffe, die freigesetzt werden, die Signale weitergeben und Entzündungsprozesse auslösen. Genau, und wenn das alles mal in Gang ist, dann hat man viel weniger Möglichkeiten, das noch zu durchbrechen.
Und abseits jetzt von Schmerzmitteln, was hat man noch für Möglichkeiten, um Symptome zu lindern?
Ja, also man kann, was ich zum Beispiel gerne empfehle, ist Sachen ausprobieren, wie Mönchspfeffer einzunehmen, Omega-3-Fettsäuren, langfristige Wirkung bei beiden, aber auch entzündungshemmend, gibt es eigentlich ganz gute Studien dazu. Yoga, gibt es auch gute Studien, kann Leuten sehr gut helfen, autogenes Training, traditionelle chinesische Medizin, Akupunktur.
Bei Mönchspfeffer, welche Dosierung ist da empfehlenswert?
Ich würde es ausprobieren. Es ist so, dass sie in Österreich eigentlich nur Präparate kriegen mit maximal 20 Milligramm. Ich glaube, in USA gibt es 150 Milligramm. Je nach Problem würde ich es ruhig ein bisschen hochdosieren, gell? Also würde ich auch 60 Milligramm am Tag mal ausprobieren.
Mhm. Jetzt, ich habe recherchiert und habe herausgefunden, dass man auch Studien gemacht hat mit THC, also Cannabinoiden.
Stimmt, ja, sehr gut.
Wie
ja.
sieht das da aus? Ist das in den Extremfällen oder ist das, kann man das, ich meine, in Österreich ist es sehr restriktiv.
Genau.
Verschreibungspflichtig, also nicht mehr als das, mehr als verschreibungspflichtig, oberarztpflichtig.
Stimmt, also das ist so ein bisschen das Problem, dass, und deswegen muss ich sagen, das werde ich aber wahrscheinlich ändern, erwähne ich das in den Sprechstunden auch noch gar nicht so oft und verschreibe es auch nicht so oft, ist aber wahrscheinlich sehr, also es ist recht effektiv, das weiß man, ja, in der Symptombekämpfung. Eventuell auch mittelfristig, um das Ganze ein bisschen einzudämmen. Und die Nebenwirkungen sind echt überschaubar, ne? Also Müdigkeit ist die häufigste Nebenwirkung, aber ich glaube, dass das in Zukunft noch mehr kommen wird. Kann man schon empfehlen, das auszuprobieren. Ja.
Welche interdisziplinären Ansätze gibt es denn so zur Schmerzbehandlung?
Klar, also es gibt ja Schmerztherapeuten, es sind oft Anästhesisten, die sich darauf, also Narkoseärzte, die sich auf sowas spezialisiert haben. Wichtig ist halt auch ein psychologischer Ansatz oder psychiatrischer Ansatz. Gell? Da kann man wahnsinnig viel machen. Zum einen im Umgang mit Schmerzen, aber auch mit der Gesamtproblematik. Also,
Wen kann man da empfehlen? Also jetzt klassische Gesprächstherapie beim Psychotherapeuten oder?
Ja, am besten natürlich Leute, die sich auf sowas ein bisschen spezialisiert haben. Also Endometriosezentren bieten auch oft Ansprechpartner. Also haben Leute, mit denen sie kooperieren, die sich einfach auf entsprechende Gebiete spezialisiert haben.
Jetzt noch eine ganz andere Frage, und zwar, welche Ernährungsweise ist dann am besten, wenn man Endometriose hat?
Also
worauf sollte man achten?
Ja, also grob gesagt würde ich die mediterrane Kost präferieren. Ne? Also das ist, oder es hat den Hintergrund, dass man sagt, man versucht entzündungsauslösende Sachen möglichst wegzulassen.
Das ist raffinierter Zucker und
genau, also ja klar, also alles, was man sonst eigentlich auch weglassen könnte, sollte man da auch weglassen. Also rotes Fleisch, raffinierten Zucker und ähnliche Sachen, ja.
Und beim Sport, wir haben jetzt schon Yoga angesprochen, aber welche Sportarten eignen sich denn noch zu einer Symptomlinderung oder was sollte man generell machen?
Also grundsätzlich glaube ich echt egal, was man macht, Hauptsache man macht Sport. Also das ist in fast allen Bereichen der Medizin auch lange Zeit noch unterschätzt worden, wie viel Benefit das hat. Kommt mir nur immer so banal vor oder blöd vor, dass ich es halt den Patienten oft gar nicht so explizit vorschlage, weil ich denke mir, die denken sich dann auch, naja, okay, dass ich Sport machen soll, weiß ich eh und entweder sie machen es oder nicht, aber kann echt, also ob es jetzt Cardio ist, Ausdauer, Joggen gehen, Schwimmen gehen, Kraftsport, Yoga, Pilates, egal, alles super.
Beckenbodentraining ist in den letzten Jahren auch vor allem in Gesundheitsmedien sehr stark transportiert worden. Welche Auswirkungen hat das denn auf Endometriose?
Also Beckenbodentraining finde ich in vielerlei Hinsicht echt sinnvoll, auch was Sexualität anbelangt oder so, ist aber nochmal ein ganz anderes Thema, kommen wir vielleicht mal in einem anderen Podcast drauf, aber bei der Endometriose, ja, es kann durchaus Linderung verschaffen, aber dem würde ich jetzt nicht so viel Bedeutung, was die Schmerzreduktion anbelangt, beimessen.
Ein Schwenk auf eine ganz andere Sache, und zwar die gesellschaftliche Perspektive. Forschungsgelder sind für Endometriose jetzt nicht so in rauen Mengen vorhanden gewesen. Das wird sich hoffentlich ein bisschen ändern. Wie ist es denn mit der Anerkennung der Endometriose als chronische Krankheit in Österreich?
Ja, ist sie leider nicht und wäre natürlich auf jeden Fall fällig, gell? Also oder ist eigentlich überfällig, finde ich. Man muss auch sehen, dass wir haben eine irre Häufigkeit, wenn man das sich von der gesellschaftlichen Komponente her anguckt, dass man davon ausgeht, dass jede zehnte ist wahrscheinlich noch niedrig geschätzt, jede zehnte Frau im gebärfähigen Alter betroffen ist, dann kann man davon ausgehen, in Österreich sind es ungefähr 180.000, glaube ich, betroffen. Deutschland 2 Millionen und weltweit auch 180 Millionen, glaube ich, ungefähr betroffen. Also wenn man sich das anguckt, dann kann man sich eigentlich nur wundern, wie unterrepräsentiert das leider oft ist.
Wie wird denn so eine strukturelle Anerkennung ausschauen? Also wo müsste man ansetzen, dass das in die richtigen Bahnen kommt?
Also politisch bin ich da, glaube ich, nicht gut genug aufgestellt, um Ihnen das präzise beantworten zu können. Aber was wir so im Alltag sehen, ist einfach, dass es unterbezahlt ist, auch was die Therapien anbelangt. Also beispielsweise diese äußerst komplizierten Operationen werden eigentlich gar nicht wirklich abgebildet, werden gar nicht direkt so vergütet und der Anreiz, sowas zu lernen, ist rein intrinsisch. Also man muss sich dafür selbst interessieren, man muss das selbst wollen und da Lust drauf haben und sonst.
Als Arzt.
Ja, ja, genau, sich da so weiterzubilden und drauf zu spezialisieren, auch mit den
Operationen. Wir haben vorher darüber gesprochen, es gibt auch keine Bezeichnung oder keine Kodifizierung für eine Endometriose-Operation.
Ja, genau, das, was ich eben damit sagen wollte. Ne? Das gibt es eigentlich gar nicht so. Also die Diagnose schon. Man muss ja in der Medizin, nur für die Leute, die das nicht kennen, wir müssen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Operation mache, dann muss ich diese Diagnose, also das, was der Grund der Operation war, als Code irgendwo eingeben und dann muss die Operation auch verschlüsselt werden. Es gibt dann festgeschriebene Codes, aber da gibt es eigentlich keinen für die Endometriose. Man behilft sich da irgendwie, aber es ist schon etwas unterbezahlt, würde ich sagen, nicht adäquat honoriert. Und ja, also so Sachen machen es den betroffenen Frauen auch nicht gerade leichter dann. Ne?
Also das heißt, man muss das dann praktisch einen großen Teil privat bezahlen?
Nee, das nicht. Aber es gibt einfach nicht so viele Leute, die das anbieten.
Mhm. Ne? Also man wartet dann länger auf einen Termin.
Ja, ja.
Wo sollte man im Forschungsansatz jetzt als erstes gehen? Weil es gibt ja auch kein Endometriose-Medikament im Moment noch. Wird es das einmal geben?
Jein, also es gibt auf jeden Fall, aber das gibt es natürlich in vielen Bereichen der Medizin jetzt nicht so, dass eine Medikament, das ich einnehme und dann ist das weg. Ob das gelingen wird, vielleicht, ja, mag sein. Aber es gibt auch bei den hormonellen Ansätzen Neuigkeiten, die sehr effektiv sind. Forschung geht in Richtung Immunsystem oder Mikrobiom, da ist eigentlich auch relativ viel zu erwarten oder Antikörperforschung. Also ich glaube schon, dass die Chancen ganz gut sind, dass was entdeckt wird, aber wenn man sich überlegt, wie lange das schon Thema ist, dann wundere ich mich schon, dass noch so wenig bekannt ist, auch über die Ursachen und letztendlich auch Therapiemöglichkeiten.
In puncto Antikörperforschung, was haben denn Antikörper mit Endometriose zu tun oder könnten zu tun haben?
Naja, es ist wie bei Krebserkrankungen und anderen Gebieten auch, dass man natürlich versucht, Eigenarten der Zellen ausfindig zu machen und die dann mit Antikörper zu besetzen, um sie für das eigene Immunsystem aufspürbar zu machen, zum Beispiel. Ne?
So zum Schluss, welchen Appell hat man denn als Arzt an die Gesellschaft in puncto, wenn man so viele Frauen hat oder Patientinnen, die Endometriose haben?
Ja, also was auf jeden Fall wichtig ist, ernst nehmen. Also das ist einfach eine Frechheit oder eine Gemeinheit manchmal auch, dass so oft das bagatellisiert wird. Jo, hat sie da wieder ihre Beschwerden oder so. Das ist wirklich fies, weil die Beschwerden sind wirklich, wirklich gravierend. Nicht bei allen, aber manchmal schon, ja. Und die werden damit echt alleingelassen, ja. Also das gehört nicht verharmlost, sondern angeguckt und möglichst behandelt. Ja, wie andere schwere Krankheiten auch.
Dankeschön. Vielen Dank für die hilfreichen Informationen. Wenn jetzt jemand mehr darüber erfahren möchte oder einen Termin oder Beratung wünscht, dann auf womanandhealth.at schauen.